Diese Folge wird gesponsert von JobMatchMe, der digitalen Plattform, auf der Arbeitgeber und gewerbliche Fachkräfte aus der Logistik sowie Lkw-Fahrer zueinander finden.
Die Woche, der Rückblick im DVZ-Podcast.
Am Thema Nachhaltigkeit und vor allem an der EU-Richtlinie CSRD, das steht ja für Corporate Sustainability Reporting Directive, ist in dieser Woche in der Logistik niemand vorbeigekommen. Für die einen ist die Erfassung und Offenlegung der umweltwirksamen Unternehmensaktivitäten ein Bürokratiemonster. Andere hingegen sehen darin eine echte Chance. Darüber sprechen wir gleich. Außerdem reden wir über die neuen Geschäftsfelder, die sich die Daimann-Reederei, Klaus-Michael Kühne und MSC erschlossen haben. Weitere Themen sind die sich verändernden logistischen Anforderungen der Stahlindustrie und was die Landesverkehrsminister zum Thema Trassenpreise zu sagen haben. Und dann gab es ja noch das Treffen der Logistikweisen, die über die politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für die Branche diskutiert haben. Mein Name ist Robert Kümmerlen.
Und ich bin Sven Benühr. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von DVZ die Woche, dem Nachrichtenrückblick der DVZ. Ja, Robert, wir haben heute eine ganze Menge spannende Themen am Start, aber vielleicht fangen wir einfach mal hinten an, und zwar mit den Logistikweisen.
Ja, gern.
Du warst nämlich dabei, als ich dieses wirklich hochkarätig besetzte Gremium, muss man ja so sagen, in Freiburg in Sachsen-Anhalt getroffen habe.
Ja, stimmt.
Ne, ist ja landschaftlich eine sehr schöne und reizvolle Gegend, da kann man den Kopf frei kriegen, um die Dinge mal aus einer anderen Perspektive zu betrachten, man wird ja nicht abgelenkt. Ne? Wie war's denn?
Ja, stimmt. Reizvolle Perspektive und es waren auch sehr anregende Diskussionen wieder mal, denn man kann es ja schon so sagen, es ist eine, wie du sagtest, hochkarätig besetzte Runde, die da immer zusammenkommt. Also diesmal mit dabei waren beispielsweise Berit Börke von Partners for Pioneer, die hat ja da ihr eigenes Beratungsunternehmen.
Richtig,
Dieter
ja.
Braun von Audi, Ralf Busche von BASF, Professor Per Witten. Auch, glaube ich, muss man nicht so sagen, sehr, sehr bekannt, nicht, als Vertreter der Otto Group. Harry Seifert von Seifert Logistik, Kerstin Wendt-Heinrich, Top Mehrwert hier aus Hamburg. Und natürlich die Initiatoren Markus Meissner von AEB und Professor Christian Kille.
Ja, das klingt also in meinen Ohren nach einer wirklich guten Mischung von Logistikfachleuten aus Industrie, Dienstleistung und auch Forschung natürlich. Und es ist natürlich wieder mal darum gegangen zu durchleuchten, wohin die Reise des Logistiksektors geht, zum Beispiel in Richtung CSRD, aber dazu kommen wir ja gleich.
Genau, denn Nachhaltigkeit ist nur eines von vielen Aspekten gewesen, die da diskutiert wurden, und das kann man ja mal aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten. Ziel des Treffens ist ja im Grunde einen ganzheitlichen Blick mal auf diesen Wirtschaftszweig zu werfen, nicht? Denn das ist nach wie vor der drittgrößte und hält ja die Wirtschaft, wenn man so will, im Innersten zusammen.
Ja.
Und dabei müssen natürlich dann auch so Faktoren wie Energiewende und die damit verbundenen Kosten, dann der Arbeitskräftemangel, ne, die Infrastrukturkrise und natürlich auch neue technologische Herausforderungen, wie zum Beispiel künstliche Intelligenz, berücksichtigt werden.
Ja, absolut, absolut.
Genau, und einmal zum Beispiel interessant ist, einige Experten sind da durchaus der Auffassung, dass Investitionen in Technologie und Software auch in diesen derzeit wirtschaftlich angespannten Zeiten nicht aufgehoben oder aufgeschoben werden sollten, denn es gehe ja auch darum, interne digitale Kompetenz auf- oder auszubauen. Die braucht man ganz dringend in den Unternehmen. Denn nur so kann man dann auch die Chancen und Risiken technischer Lösungen überhaupt gut abschätzen.
Ja, also ist natürlich eine absolut nachvollziehbare Empfehlung. Also gehe ich absolut mit konform. Aber du hattest doch auch jetzt noch das Thema Fachkräftemangel erwähnt. Und das ist ja angesichts der mauen wirtschaftlichen Entwicklung der letzten Monate auch so ein klein bisschen, habe ich zumindest das Gefühl, aus dem Fokus gerutscht. Ne? Und naja, ich meine, die Logistikweisen haben ja dazu auch einiges zu sagen gehabt. Und das kannst du mir gleich nach einer kleinen Pause erzählen.
Hallo, sind Sie gleich da? Mit der Live-Sendungsverfolgung von Timocom teilen Sie Ihre GPS-Daten mit Ihren Geschäftspartnern selbstbestimmt und in Echtzeit auch über Schnittstellen. Vereinbaren Sie jetzt Ihre kostenlose Demo auf timocom.de/dvz.
Ja, da sind wir wieder. Und Sven, du hast es gerade gesagt, Fachkräftemangel, das Thema ist so ein bisschen ins Hintertreffen geraten. Vielleicht liegt es auch daran, dass es halt schon so lange präsent ist. Bei den Logistikweisen war es auch ein Thema und es ist schon so, dass da ein eklatanter Mangel gesehen wird. Aber es gibt durchaus auch eine andere Sicht auf diesen Themenkomplex. Denn es ist klar, im Straßengüterverkehr, also bei Berufskraftfahrern oder in der Lagerwirtschaft, da wird händeringend nach wie vor Personal gesucht. Es gibt durchaus auch höher qualifizierte Tätigkeiten, bei denen das dann anders aussieht. Also da gibt es Arbeitssuchende und naja, die wollen auch für künftige Unternehmen begeistert werden und eine Empfehlung, die man dann nur geben kann für die Logistikunternehmen, ist, sich auch stärker um Imagebildung zu bemühen und um Werteorientierung und Weiterbildung natürlich. Auch übrigens auch Qualifizierung für Migranten ein wichtiges Thema in dem Zusammenhang.
Ja, das auf jeden Fall, denn ohne die kommen wir, glaube ich, irgendwie nicht mehr auf den grünen Zweig. Aber du hast es ja auch schon angedeutet. Also die Themen Fachkräftemangel und Mitarbeitergewinnung, die beschäftigen uns ja nun schon seit einigen Jahren. Die sind also nicht wirklich neu. Aber obwohl jetzt natürlich nach wie vor immer viel darüber diskutiert wird, da stellen sich die Änderungen nur ganz allmählich ein. Und das könnte den Umgang mit der vergleichsweise sprunghaften Gen Z, so nennen die sich ja die Vertreter der Generation Z, und den nachfolgenden Generationen schwerer machen. Die haben ja nun auch bestimmte Vorstellungen, Wünsche und Ideen. Naja, hoffen wir mal, dass sich die Logistikunternehmen mit einem anderen, mindestens ebenso wichtigen Thema, dann leichter tun, das auch für die Gen Z interessant ist. Nämlich, es geht um die EU-Nachhaltigkeitsrichtlinie. Das ist ja die CSRD, hatten wir am Anfang mal drüber gesprochen. Und die ist ja Anfang 2023 in Kraft getreten. Und muss in diesem Sommer auch in Deutschland umgesetzt werden. Und die Vorgaben, die gelten seit dem 1. Januar 2024 für alle Unternehmen von öffentlichem Interesse mit mehr als 500 Mitarbeitenden.
Ja, und unter diese Regelung fällt natürlich auch eine ganze Reihe von mittelständischen Logistikunternehmen. Die sind also künftig verpflichtet, sofern sie es noch nicht tun, über die Auswirkungen des eigenen Geschäftsbereichs auf Mensch und Umwelt zu berichten. Und sie müssen auch Rechenschaft über die Auswirkungen von Nachhaltigkeitsaspekten auf das Unternehmen ablegen. Mhm. Tja, das sollte niemand auf die leichte Schulter nehmen, denn die Dokumentation unterliegt natürlich denselben Sorgfaltspflichten wie der klassische Geschäftsbericht.
Ja, und das ist tatsächlich etwas, das sollte man verinnerlichen, denn wenn ein Geschäftsbericht nicht korrekt ist, kann das schon ganz schöne Folgen haben.
Absolut.
So, und das Ganze wiederum heißt natürlich auch, dass sich die Logistikunternehmen auf die Suche nach Fachpersonal begeben müssen, das sich mit dieser Thematik auskennt. Und das klingt, man muss es ja einfach mal beim Namen nennen, das klingt nach einer ausgesprochen teuren Angelegenheit. Aber auf dem 4. Sustainability Day der DVZ, darüber haben ja unsere Kollegen Lennart Albrecht und Frederik Witt schon gesprochen, wurden vor kurzem Modelle vorgestellt, wie sich die Umsetzung der CSRD positiv auf die Unternehmenssteuerung auswirken kann und wie man damit auch einen geldwerten Mehrwert schaffen kann. Ja, eben, also einen tiefen Einblick in die Themen, das hatte ich ja schon erwähnt, geben unsere Kollegen im jüngsten Baby der DVZ-Podcast-Familie, nämlich unserem Nachhaltigkeits-Podcast Zero, der ist gestern erschienen, also am Mittwoch. Ich habe da reingehört und kann das allen, die sich mit der Nachhaltigkeit in der Logistik beschäftigen, nur wärmstens empfehlen. Und den Link habe ich natürlich in die Shownotes mal gestellt.
Ich war ja auch neugierig und nur um noch ein bisschen zu teasern, Lutz Fricke, der Nachhaltigkeitschef des Automobillogistikers Mosolf und Helen Tacke, die Gründerin des Datenanalyseanbieters CoZero, haben einen neuen Kennzahlbegriff ins Spiel gebracht. Darüber nach einer kurzen Pause mehr.
Soloplan holt dich aus dem Dispo-Dschungel. Unsere Speditionssoftware Carlo macht Schluss mit Doppelerfassung, Papierstapeln und manuellen Prozessen. Soloplan.de.
Ja, und da sind wir auch schon wieder. Es geht ja immer schneller. Und jetzt geht es um den ROCI, den Return on Climate Investment. Das ist ja für Helen Tacke die neue Erfolgskennzahl, die den bisher üblichen ROI als zentrale Steuerungsgröße bei Investitionsentscheidungen vielleicht nicht ersetzen, aber zumindest ergänzen wird.
Interessant, denn wenn die Berichterstattung über die Nachhaltigkeit so einen immensen Stellenwert genießt, dann wird es um die entscheidenden Kennzahlen nicht anders.
Nehme ich mal an, ja. Ne? Ja, genau.
Also so dürfte die CO2-Bilanz meiner Ansicht nach künftig den Ausschlag geben, ob ein Logistik- oder Transportdienstleister eine Ausschreibung gewinnt oder eben nicht. Das hat übrigens der DSLV-Chef Frank Huster ganz gut auf den Punkt gebracht. Er sagte nämlich, dass die Nachweise gemäß dem Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz und CSRD zur License to Operate werden dürften. Tja, also ich kann dem an dieser Stelle nichts mehr hinzufügen.
Naja, doch, eine Sache noch, ne? Denn in der letzten Plenarsitzung vor der Europawahl hat nämlich das Europäische Parlament nun das EU-Lieferkettengesetz beziehungsweise auch die Richtlinie Corporate Sustainability Due Diligence Directive, abgekürzt CSDDD. Mhm. Also ich glaube echt, das ist ein bisschen viel mit den Abkürzungen und den unterschiedlichen Begrifflichkeiten. Aber naja, muss man sich dran gewöhnen. Also diese CSDDD, die ist jetzt verabschiedet worden. Und im Kern geht es dabei um die Inhalte des deutschen Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetzes, das jetzt dadurch dann sozusagen ersetzt wird. Und tja, ich muss wirklich sagen, also mich verwirrt das so ein bisschen alles, die Begrifflichkeiten.
Das sind auch echte Zungenbrecher, nicht?
Ja.
Natürlich, und es fragen sich natürlich auch die Chefs vieler kleinerer Unternehmen, was da überhaupt auf sie zukommt. Denn die müssen ja künftig gegenüber ihren Auftraggebern belegen, dass bei ihren Partnern, Zulieferern und Subunternehmen eben alles rechtens läuft. Und das ist eine Riesenherausforderung, der man sich ja wirklich nicht früh genug stellen kann.
Ja.
Aber kommen wir mal zu einem anderen Thema. Sagt dir der Name Daimann was?
Ja, sicher. Das ist doch eine große und auch ziemlich erfolgreiche Binnenschiffreederei aus Haaren an der Ems. Die betreiben, wenn ich das richtig im Kopf habe, 32 Tankschiffe und ich glaube so 17 Fracht- und Containerschiffe. Und wie ich gehört habe, wollen die noch eine weitere Flotte kaufen.
Was für ein Zufall, dass du so gut vorbereitet bist. Das hätte ich nicht gedacht. Also stimmt genau. Und zwar handelt es sich um eine LKW-Flotte.
Aha.
Also der Reedereichef Martin Daimann hat den Einstieg in den Landverkehr gesucht. Eine Entscheidung, die aufgrund einer Personalie bei Contago Waterway Logistik gefallen ist. Dort ist nämlich Ende 2023 Marcel Hulska ausgeschieden, um, ja, wie es dann immer so schön heißt, eine neue Herausforderung zu suchen. Und da sich Daimann und Hulska schon seit einem, ja, 10 ziemlich gut kennen, haben die auch mal die Köpfe zusammengesteckt.
Ja, und der Zeitpunkt, der passte ganz einfach. Denn Unternehmenschef Daimann hatte schon vorher darüber nachgedacht, das Geschäft zu diversifizieren. Und nach ein paar tiefergehenden Gesprächen ist man dann auch übereingekommen, ein Landverkehrsunternehmen zu gründen mit dem schönen Namen 2M Logistics, wobei, surprise, surprise, die beiden M's stehen für die Vornamen der Partner. Ein glücklicher Zufall wollte es so, dass die Spedition Henk Vloth zum Verkauf stand, ein Mittelständler mit 32 rot-gelben Lkw und 45 Aufliegern, dessen Besitzer wollte einfach in den Ruhestand gehen. Und nur wenig später gab es eine weitere Gelegenheit, da erwarb nämlich 2M den Containertransportspezialisten Doppeldamm Transport aus Rotterdam, sodass sich der Fuhrpark dann fast verdoppelte.
Nun könnte man ja meinen, dass die Strukturen erstmal konsolidiert werden müssten, aber Hulska, der immerhin 40% an dem neuen Unternehmen besitzt, hält bereits Ausschau nach weiteren Übernahmekandidaten. Tja, aber warum auch nicht? Er kennt ja den Markt in den Niederlanden sehr gut und ist überzeugt davon, dass der neue Player einiges an neuem Geschäft dazugewinnen kann. Ja, viel Glück und Erfolg dabei.
Also heißt es Daumen drücken. Naja, ein neues Geschäftsfeld, fand ich auch ganz interessant in dieser Woche, hat Klaus-Michael Kühne für sich entdeckt. Der Schweizer Multiunternehmer ist nun nämlich über die Kühne Holding in die Pharma-Branche eingestiegen. Nicht zu verwechseln mit der Pharma-Logistik, da sind die ja schon länger. Und er hat von der britischen Investmentgesellschaft BC Partners den Auftragshersteller und Entwicklungsdienstleister Ainova aus Starnberg übernommen. Das ist kein kleiner Happen, denn Ainova hat mit 4000 Beschäftigten an 14 Standorten in Europa und den USA im vergangenen Jahr 830 Millionen Euro erwirtschaftet. Hm. Ne? Dazu passt es natürlich klar, dass Kühne und Nagel in den vergangenen Jahren ja schon kräftig in die Pharma-Logistik investiert hat.
Oh ja, absolut. Und ich habe auch noch einen, Sven.
Ach, ja, erzähl.
Will nämlich noch jemand viel Geld in die Hand nehmen und auf Einkaufskur gehen. Die Mediterranean Shipping Company, also kurz MSC, hat der norwegischen Ro-Ro-Reederei Gram Car Carriers ein Übernahmeangebot unterbreitet. Ach, ja, der Schifffahrtskonzern der italienischen Familie Aponte bietet über seine Tochtergesellschaft SAS Shipping Agency Services umgerechnet 696 Millionen Dollar für die an der Osloer Börse gelistete Firma. Tja, okay. Sehr zur Freude der Anteilseigner, die einen satten Aufschlag von plus 28% auf den gestrigen Kurs der Aktie kassieren würden, sollte das Angebot durchgehen. Ja, das ist aber wahrscheinlich, denn der Vorstand von Gram Car Carriers hat sich schon dafür ausgesprochen und auch die größten Anteilseigner sind einverstanden. Und zu denen zählen übrigens die Hamburger Reedereien Laiesch und AL Maritime Holding. Mit Gram Car Carriers hätte MSC dann Zugriff auf tatsächlich 18 Autofrachter und könnte das Geschäft weiter diversifizieren.
Ja, und das ist eine wirklich spannende Entwicklung, ist halt auch ein sehr, sehr spannender Markt. Aber in dieser Woche ging es ja nicht nur um Firmen und Zukäufe. Auch die deutschen Verkehrsminister der Bundesländer sind zusammengekommen und haben über eine aus ihrer Sicht besorgniserregende Entwicklung gesprochen. Sie sehen nämlich das Ziel, den Anteil des Schienengüterverkehrs am Modal Split bis zum Jahr 2030 auf 25% zu bringen, in Gefahr. In einem gemeinsamen Papier zu den Entwicklungsperspektiven des Schienengüterverkehrs fordern sie den Bund auf, Förderprogramme wieder aufzunehmen oder aufzustocken. Konkret geht es dabei um die Trassenpreisförderung, die im Zuge des Haushaltsurteils des Bundesverfassungsgerichts von 350 Millionen Euro auf 179 Millionen zusammengestrichen wurde. Und von den 73 Millionen Euro, die im sogenannten, Achtung, also das ist jetzt wirklich mein neues Lieblingswort.
Keine Abkürzung?
Sehr langes Wort. Nein. Ja, eine Abkürzung gibt's schon, aber ich sag's mal. Schienengüterfernverkehrsnetzförderungsgesetz, also dem SGFFG, vorgesehen. Also von diesen 73 Millionen Euro, da sind gerade noch 23 Millionen geblieben.
Wunderbar. Okay, aber die Verkehrsminister wissen auch, wer die Misere letztlich verursacht hat. Die Verfassungsklage gegen den Haushalt 2024 kam von Seiten der Union. Und tatsächlich hatte der Haushalt ja handwerkliche Fehler. Ja,
das ist,
Fehler.
Ist klar.
Mhm. Aber wie auch immer, daran ist derzeit nichts zu ändern. Dennoch haben die Landesverkehrsminister den Bund um einen Statusbericht zur Umsetzung des Masterplans Schienengüterverkehr gebeten. Tja, man will halt wissen, woran man ist, ne?
Ja, da ist es nun um wirklich viele Themen auch gegangen insgesamt bei dieser Konferenz. Der Bogen, der reichte ja vom Stand der Dinge bei der Einführung der digitalen automatischen Kupplung, also kurz der DAK, bis hin zur Mautbefreiung im Vor- und Nachlauf des kombinierten Verkehrs auf EU-Ebene. Und natürlich ging es auch um die DB Cargo. Die Forderung in der Ministerrunde war folgende, ich zitiere mal: Der Bund möge doch Maßnahmen für einen funktionsfähigen und nicht diskriminierenden Wettbewerb im Schienengüterverkehr ergreifen, was nichts anderes heißt, als dass der Bund in seiner Eigentümerfunktion Sorge dafür tragen soll, dass die DB Cargo wettbewerbsfähig aufgestellt wird.
Das ist ja bekanntermaßen ein wenig schwierig, ja, wenn DB Cargo auch weiterhin den unrentablen Einzelwagenverkehr anbieten muss. Ne?
Ja, ja.
Naja, also wenigstens die Tatsache, dass der Bund dieses Segment mit rund 300 Millionen Euro fördert, ist ja in den Augen der Verkehrsminister okay.
Ja, und richtig viel Geld nimmt die Bundesregierung auch an anderer Stelle in die Hand. Und zwar, wenn es darum geht, die Stahlindustrie in Richtung Nachhaltigkeit zu trimmen. Ist jetzt mal so, sagen wir, ja, eine schöne 90-Grad-Kurve, ne? Mhm. Naja, aber in der Stahlindustrie soll die Kohle als Energieträger durch Wasserstoff ersetzt werden. Das ist ja soweit bekannt. Aber das ist natürlich auch eine echte Mammutaufgabe, die entsprechend Kosten verursacht. Um nur mal eine Hausnummer zu nennen. Allein die Salzgitter Mannesmann Handels GmbH muss rund 2,4 Milliarden in den Umbau der Anlagen investieren, wovon allerdings 1 Milliarde vom Staat als Förderung kommt. Das sagte Konzernchef Sebastian Bross letztens auf dem Netzwerkforum Stahl.
Der Umbau ist ja nur das eine. Das andere sind die reinen Produktionskosten. Und die liegen bei grünem Stahl richtig hoch, denn ja. Wasserstoff ist tatsächlich noch sehr teuer. Immerhin wird die Entwicklung aber auch von den Kundenbranchen unterstützt. So kauft zum Beispiel die französische Bahn SNCF mittlerweile nur noch nachhaltig produzierte Schienen ein. Die deutsche Bahn hingegen lässt sich dabei noch Zeit. Das ist ja sehr zum Unmut von Herstellern wie der Stahlholding Saar, der SHS.
Ja, aber das dürfte sich ja in absehbarer Zeit auch ändern. So wie sich auch die Logistikprozesse in der Stahlindustrie anpassen müssen, denn das wusste ich bisher noch nicht. Offenbar wird ja für die Herstellung von grünem Stahl deutlich mehr Schrott benötigt als in der konventionellen Produktion. Und das heißt natürlich, dass die kompletten Lieferkettenstrukturen neu gedacht werden müssen.
Logisch, denn nun muss der Rohstoff, also der Schrott, von zahlreichen Lieferanten eingesammelt werden. Und das wiederum bedeutet, dass es künftig weniger darum geht, lange Güterzüge auf den Weg zu schicken, sondern dass kleinere Partien mit Lkw oder per Einzelwagen auf der Schiene transportiert werden müssen. Ein Teil dürfte zudem für den Transport per Binnenschiff in dem einen oder anderen Hafen konsolidiert werden. Tja, also da gerät in den kommenden Jahren einiges in Bewegung und das dürfte den Logistik- und Transportdienstleistern ja durchaus ein gutes Geschäft bescheren.
Das ist wünschenswert und auch ein schönes Stichwort. Schließlich gab es in dieser Woche noch einen interessanten weiteren potenziellen Deal, über den wir unbedingt mal reden sollten. Und zwar hat ja der tschechische Milliardär Daniel Křetínský für die Royal Mail Muttergesellschaft ein Angebot vorgelegt. Da wollte er also schon ein paar Milliarden investieren. Er ist ja auch schon dran beteiligt mit 27%. Und ist da aber nichts daraus geworden. Und das hatte natürlich seine Gründe. Natürlich nicht den Grund, dass die Briten gesagt haben, aufgrund der glorreichen Vergangenheit der Post Company of Her Majesty hätte diese nicht verkauft werden dürfen. Das stimmt natürlich nicht. Die ist ja schon privatisiert. Also das wäre nicht der Hinderungsgrund. Vielmehr haben die halt gesagt, diese rund 4,5 Milliarden Pfund, die ihnen da geboten wurden, das erschien ihnen als deutlich zu niedrig. Und wenn man sich das mal so ein bisschen so vor Augen führt, dann kann man das auch nachvollziehen, denn schließlich gehört ja auch GLS dazu und das ist ein in Europa und auch in Nordamerika tätiger Paketdienstleister und der ist ein exzellentes Standbein im wachstumsträchtigen E-Commerce-Markt.
Tja, dann muss sich Křetínský wohl weiterhin mit seinem Anteil von 27% an IDS zufrieden geben. Vielleicht klappt es ja das nächste Mal. Und damit, ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, sind wir dann auch schon wieder am Ende des heutigen Wochenrückblicks angelangt. Wir bedanken uns recht herzlich, wie immer, für Ihr Interesse. Den Podcast können Sie auf jeder gängigen Podcast-Plattform abonnieren, wie auch unsere neuen Podcasts. Wir haben es erwähnt.
Ja, natürlich, klar.
Fragen, Anregungen, Kommentare gerne schicken an die E-Mail-Adresse redaktion@dvz.de. Tja, und damit wünschen wir Ihnen ein schönes Wochenende. Hören Sie gern nächste Woche Freitag wieder rein in unseren wöchentlichen Nachrichten-Podcast. Es sagen Tschüss, Robert Kümmerlen
und Sven Benühr.